Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Stefanie Roth, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Es war einer der heftigsten Angriffe seit langem auf Kiew. Und so ist die Empörung in der Ukraine, aber auch in der EU groß. Auch weil Russland Oreshnik-Hyperschallraketen eingesetzt hat. Von nuklearem Säbelrasseln spricht die EU-Außenbeauftragte, da diese Raketen mit Atomsprengköpfen bestückt werden können. Wir berichten gleich live aus Kiew über das Ausmaß der Zerstörung. Und Donald Trump behauptet mal wieder, kurz vor einer Einigung mit dem Iran zu stehen und sagt dann später, man wolle nichts überstürzen. Was bislang bekannt ist, das ordnen wir ein. Und in der Türkei hat die Polizei die Zentrale der größten Oppositionspartei gestürmt. Auch dazu mehr. Das Wichtigste aus dem Sport fassen wir um 18.35 Uhr zusammen. Und im Anschluss geht es im Hintergrund um hohe Gewerbemieten und was passiert, wenn kleine Betriebe langfristig überfordert sind. Kommen wir zum ersten Thema. Fast niemand hat in der Nacht auf heute in Kiew ruhig geschlafen. Viele harrten in Metrostationen und Schutzbunkern aus, denn Russland hat die ukrainische Hauptstadt mit hunderten Drohnen und Raketen angegriffen. Unter anderem wurde auch das ARD-Studio teilweise zerstört. Unser Korrespondent in Kiew ist Florian Kellermann. Er ist jetzt live zugeschaltet aus Kiew. Herr Kellermann, zum Glück sind alle Mitarbeitenden in Ihrem Studio ja unverletzt. Wie schlimm wurde das Studio denn beschädigt und können Sie und Ihr Team jetzt überhaupt weiterarbeiten?
Ja, im Studio können wir jetzt auf absehbare Zeit nicht weiterarbeiten. Für uns Radioleute ist es auch nicht ganz so schlimm. Wir können das auch von zu Hause aus tun, einfach ins Homeoffice gehen. Wir haben alle die notwendige Ausrüstung dafür. Die Fernsehleute werden sicher ein Notstudio einrichten, denn die müssen ja zusammenarbeiten, wenn sie zum Beispiel einen Beitrag schneiden. Das war eine Druckwelle, die verursacht worden ist durch irgendetwas, was über dem Dach vermutlich dieses Hauses, in dem sich das Studio befindet, explodiert ist. Und diese Druckwelle war sehr, sehr stark, hat also die Scheiben zerbersten lassen, die Fensterscheiben, aber auch so Stellwände umgeworfen und dabei auch Ausrüstung zerstört, zum Beispiel einen großen Bildschirm zerstört, anderes Gerät scheint im Moment ja teilweise oder im Großen und Ganzen noch intakt zu sein, aber es liegen eben überall Splitter rum und es muss eben jetzt auch überprüft werden, in welchem Zustand das gesamte Gebäude jetzt ist, bevor man da ans Weiterarbeiten und auch nur ans Aufräumen denken kann.
Welche Informationen haben Sie denn darüber, was sonst noch in der Stadt zerstört und getroffen wurde?
Es wird von 30 Gebäuden gesprochen, die in Kiew beschädigt worden sind, vor allem Wohngebäude, aber auch ganz besonders ein Einkaufszentrum, das an einen Markt grenzt und wiederum an eine U-Bahn-Station grenzt. Lukjanivska heißt die U-Bahn-Station. Dieses Einkaufszentrum ist vollkommen ausgebrannt. Die U-Bahn-Station kann man jetzt im Moment nicht verwenden. Die Züge müssen dort weiterfahren. Es ist auch eine Station, wo immer wieder Menschen, wenn es Luftalarm gibt, Unterschlupf suchen. Und es sind auch weitere ähnliche Gebäude getroffen worden. Ein Tennisplatz zum Beispiel und Wohngebäude sind zerstört worden oder zumindest beschädigt worden. Das sieht man. Aber ja, keine militärischen Objekte zumindest, von denen mir bekannt wäre. Und es sind eben auch Raketen geflogen, ganz offenbar Raketen oder Drohnen Richtung Regierungsviertel. Das heißt also mitten im Zentrum von Kiew. Ich denke, das sollte auch ein Signal sein.
Russland hat ja auch Oreshnik-Hyperschallraketen eingesetzt. Was ist darüber bekannt?
Zumindest von einer ist bekannt, dass sie bei Bila Zerkva eingeschlagen ist. Das ist eine kleinere Stadt im Süden von Kiew. Das Problem mit diesen Oreshnik oder was eben an den Oreshnik zu bemerken ist, ist ja, dass sie eigentlich für einen anderen Einsatz konzipiert sind, nämlich für den Einsatz mit Nuklearsprengköpfen. Und dadurch muss diese Rakete auch nicht so genau sein. Das heißt, sie ist tatsächlich eben nicht so genau steuerbar. Das heißt, wenn man sie ohne diesen Nuklearsprengkopf oder diese Köpfe einsetzt, hat sie nicht diese Wirkung, hat sie eigentlich gar keine echte militärische Wirkung, sondern vor allem eine symbolische Wirkung, dass eben Russland zeigt, wir haben diese Mittelstreckenrakete. Und wir sind bereit, sie einzusetzen, aber im Moment eben noch nicht mit Nuklearsprengköpfen. Aber Schäden sind, soweit ich bisher erfahren habe, keine nennenswerten entstanden.
Wie deutet man das denn in Kiew, dass diese Hyperschallrakete eingesetzt wurde und dass auch, wie Sie es beschrieben haben, ja so viele Wohnhäuser getroffen wurden?
Ich denke, das war jetzt schon eben die Nachfrage in Russland, in Anführungszeichen Nachfrage, groß, sich zu rächen für die vielen Angriffe, die die Ukraine erfolgreich durchgeführt hat in den vergangenen Tagen und Wochen. Das sind ja schon Dinge, die Russland schmerzen, wenn eben Chemiewerke getroffen werden, Raffinerien, Häfen, wenn auch Schulungszentren. Und das ist alles mehr oder weniger bestätigt, dass die Ukraine hier Erfolge hatte. Man hat es auch ein bisschen gesehen an den Reaktionen, die es jetzt in Russland gab. Also da wurde tatsächlich das eben dann auch so dargestellt als Vergeltung, teilweise bei diesen Militärbloggern, wie sie heißen, auch ein bisschen Enttäuschung, dass die Vergeltung dann doch gar nicht so wirkungsvoll war, wie man sich das erhofft hat. Und es sollte ganz offenbar eben ein Statement sein. Also ihr habt ja zum Beispiel auch Moskau beschossen. Die Ukraine hat ja auch Moskau angegriffen. Auch das hatte keinen so großen militärischen Wert. Und jetzt gehen wir eben dazu über, auch Kiew anzugreifen und eben auch das Zentrum, wo sich die Regierungsgebäude befinden.
Live aus Kiew war das Florian Kellermann. Passen Sie gut auf sich auf. Russland hat inzwischen bestätigt, die Oreshnik-Hyperschallrakete eingesetzt zu haben, und das sorgt in der EU für besondere Empörung. Die EU-Außenbeauftragte spricht von nuklearem Säbelrasseln, und auch die Bundesregierung hat sich umgehend zu Wort gemeldet. Chris Berdo.
Bundeskanzler Friedrich Merz spricht auf der Plattform X von einer rücksichtslosen Eskalation, die Bundesregierung scharf verurteile. Deutschland stehe weiter fest an der Seite der Ukraine. Außenminister Johann Wadephul äußerte sich ähnlich. Russlands Raketenterror sei schockierend. Die Ukraine und ihre Verbündeten müssten nach seiner Einschätzung an ihrem Kurs festhalten. Nur eine starke Ukraine werde den russischen Präsidenten Wladimir Putin zum Einlenken bewegen können. Es ist nicht das erste Mal, dass Russland Raketen vom Typ Oreshnik im Angriffskrieg gegen die Ukraine verwendet. Erstmals wurden sie nun bei Angriffen auf den Großraum Kiew eingesetzt. Sicherheitsexperten sehen darin auch eine Machtdemonstration Russlands gegenüber den Verbündeten der Ukraine.
Das waren Informationen von Chris Berdrow. Keine Bewegung in den Verhandlungen mit Iran. Das wurde gestern noch gemeldet. Trump erwäge sogar neue Angriffe auf das Land. Kurz danach behauptete Trump, man stünde kurz vor einer Einigung, und nun gibt es wieder anderslautende Wortmeldung. All das kann ich jetzt sortieren mit unserem Korrespondenten in Washington, mit Jasper Barenberg. Herr Barenberg, was genau haben Donald Trump und sein Außenminister jetzt in den vergangenen Stunden gesagt über eine mögliche Einigung?
Also Stefanie Rode, da scheint wirklich einiges gerade im Fluss zu sein. Sie haben es angesprochen, noch gestern hatte der US-Präsident auf seiner Plattform Truth Social den Eindruck erweckt, ein Durchbruch bei Verhandlungen über ein Ende des Krieges stünde quasi unmittelbar bevor. Ein Rahmenabkommen sei weitestgehend ausgehandelt. Jetzt gehe es im Grunde nur noch um Details. Außenminister Marco Rubio hatte am Rande einer Reise nach Indien gesagt, es gebe möglicherweise schon in den nächsten Stunden gute Nachrichten. Das war dann heute. Trump selber klingt heute schon wieder ein Stück vorsichtiger. Er habe seine Leute angewiesen, nichts zu überstürzen. Die Zeit sei auf seiner Seite. Da wird jetzt hier in Washington damit gerechnet, dass die Rede von Tagen noch sein könnte, bis ein solches Rahmenabkommen abgeschlossen wurde. Während die New York Times wiederum gerade berichtet, es gebe eine prinzipielle Einigung, zumindest die Straße von Hormuz wieder zu öffnen. Es gäbe auch die Zusage aus Teheran, das eigene hoch angereicherte Uran abzugeben. Aber man muss auch da sagen, da sind die Signale durchaus widersprüchlich. Etliche Fragen bleiben im Moment unbeantwortet. Und man muss auch bedenken, all das liefe noch nicht auf ein definitives Ende des Krieges hinauf, zum Beispiel nicht auf einen Abzug der US-Streitkräfte aus der Region, sondern es geht um eine Einigung, die im Wesentlichen ein Zeitfenster schafft für dann weitere Verhandlungen in den nächsten Tagen und Wochen.
Es ist ja nicht das erste Mal, dass Donald Trump eine Einigung ankündigt. Wie reagiert denn der Iran jetzt in dieser Situation?
Also, was wir bisher aus Teheran gehört haben, läuft auf eine deutliche Zurückhaltung hinaus. Ein Militärsprecher zum Beispiel hat betont, selbst wenn es ein solches Abkommen geben würde, würde der Iran die Kontrolle über die Straße von Hormuz behalten. Eine Nachrichtenagentur in Teheran bestreitet, dass es eine Rückkehr zu einer freien Durchfahrt durch die Meerenge wie vor Beginn des Krieges geben würde. Und auch Irans Präsident Pezeshkian hat sich zwar gesprächsbereit gegeben, hat aber gleichzeitig betont, die bisherigen Erfahrungen mit den USA zwinge Teheran eben zu äußerster Vorsicht. Also es gibt noch keinen Wortlauf für den Entwurf auch nur eines solchen Rahmenabkommens. Und unklar bleibt auch, wie es weitergeht mit dem aus amerikanischer Sicht jedenfalls ja zentralen Punkt der Zukunft des iranischen Atomprogramms. Trump hat ja immer wieder gesagt, der Iran müsse sein waffenfähiges Uran abgeben. Jetzt ist die Frage, hat der Iran dem prinzipiell zugestimmt? Aber aus dem Iran selber haben wir zum Beispiel in den letzten Tagen gehört, dass die Meldungen falsch seien, wonach sich der Iran etwa bereit erklärt hätte, 10 oder 20 Jahre lang gar darauf zu verzichten, Uran anzureichern.
Israel hat ja trotz der sogenannten Waffenruhe eine neue Welle von Luftangriffen im Libanon gestartet mit mehreren Toten und hat heute im von ihm besetzten Süden wieder mehrere Städte und Dörfer zwangsevakuiert. Gestern hat Benjamin Netanyahu mit Donald Trump telefoniert. Was ist bekannt über dieses Gespräch?
Also bisher gab es darüber nur Medienberichte, keine öffentlichen Äußerungen von Ministerpräsident Netanyahu selber. Inzwischen hat sich das geändert. Israels Regierungschef hat dieses Telefonat über ein mögliches Abkommen mit dem Iran bestätigt. In dieser Verlautbarung ist auch von möglichen weiteren Verhandlungen über Irans Atomprogramm die Rede. Und nach Darstellung jedenfalls Netanjahus ist er sich mit Donald Trump, dem US-Präsidenten, einig, dass jedes endgültige Abkommen Iran verpflichten müsse, seine Nuklearanlagen abzubauen und das angereicherte Uran abzugeben. Wenn man auf die Medienberichte nochmal in Israel schaut, dann soll Netanjahu in diesem Telefonat allerdings auch zum Beispiel auf Israels Handlungsfreiheit gepocht haben, weiter gegen Bedrohungen in der Region vorzugehen. Eine Formulierung, die ein klarer Hinweis eben auf Israels Angriffe im Libanon ist. Und da könnte sich jetzt so etwas wie eine weitere Hürde auf dem Weg zu irgendeinem Abkommen mit Iran auftun. Denn nach dem Verständnis in Teheran wiederum sollen ja die Kampfhandlungen an allen Fronten mit so einem solchen Abkommen enden, also auch Israels Angriffe auf die Hisbollah im Libanon.
Live aus Washington war das unser Korrespondent Jasper Barenberg. Vielen Dank dafür. Wir gehen in die Türkei. Dort hat die Polizei die Zentrale der größten Oppositionspartei gestürmt und der Chef der Partei hat das Gebäude verlassen. Die Führung hatte sich dort seit Tagen verschanzt, nachdem ein Gericht ihre Absetzung angeordnet hatte. Mehr dazu von Benjamin Weber.
Fernsehbilder zeigen, wie Polizeikräfte unter massivem Einsatz von Tränengas in die Parteizentrale eindringen. Augenzeugen berichten auch von Gummigeschossen. CHP-Parteimitglieder hatten den Eingang der Parteizentrale mit Möbeln verbarrikadiert. Mit dem Polizeieinsatz solle das Gerichtsurteil umgesetzt werden, das den ehemaligen Parteichef Kemal Kılıçdaroğlu vorläufig wieder als Parteichef einsetze, teilte das Gouverneursamt Ankara mit. Der abgesetzte Chef Özgür Özel hat sich seit Bekanntwerden des Urteils am Donnerstag in der Parteizentrale verschanzt. Wir werden angegriffen, erklärte Özel in einem Videostatement am Nachmittag. Zuvor hatte er das Vorgehen der Justiz als einen Justizputsch bezeichnet. Die Oppositionspartei CHP solle geschwächt werden. Ein Gericht in Ankara hatte die Ergebnisse des CHP-Parteitags von 2023 für ungültig erklärt. Dort war Özel zum Vorsitzenden gewählt worden. Er hatte die Partei danach neu ausgerichtet. In den Umfragen lag sie regelmäßig vor der AKP von Staatspräsident Erdogan. Vom wiedereingesetzten Parteiführer Kılıçdaroğlu forderte Özel, schnell einen neuen Parteitag abzuhalten. Kılıçdaroğlu dagegen erklärte, ein Parteitag werde zu einem angemessenen Zeitpunkt stattfinden.
Aus Istanbul waren das Informationen von Benjamin Weber. Wir kommen ins Inland. Wirtschaftskrise, Reformstau und Umfragerekorde der AfD. Der Druck auf die Bundesregierung ist enorm hoch. Wegen der Haushaltslage ist inzwischen von Kürzungen mit der Rasenmähermethode die Rede. Und so stehen Vorhaben, die die Regierung im sozialen Bereich geplant hatte, womöglich auf der Kippe. Was bislang bekannt ist, fasst Markus Pindur zusammen.
Unionsfraktionschef Spahn sieht angesichts der angespannten Haushaltslage aktuell keine finanziellen Spielräume für Zuwächse bei staatlichen Leistungen. Bürgergeld, Wohngeld, Elterngeld, BAföG werde man auf absehbare Zeit nicht erhöhen können. In manchen Bereichen müsse gespart werden, wenn es kein Wachstum gebe, sagte der CDU-Politiker dem Münchner Merkur von Ippen Media. Der Streit der letzten Wochen in der Regierungskoalition habe ihrem Ansehen geschadet. Man müsse sich künftig darauf konzentrieren, konzentrieren, die gemeinsamen Entscheidungen auch gemeinsam öffentlich zu vertreten.
Wir hatten so viel in den letzten Wochen Ampelmodus in der Regierung, vor allem im Miteinander, öffentlicher Streit. Dinge, die wir gemeinsam vereinbaren, sollten wir idealerweise auch einfach gemeinsam vertreten. Das, was wir vereinbaren, ist ja was Gutes in der Sache. Wenn man dann anschließend immer sagt, wir hätten aber gerne das gehabt und das fehlt noch und das haben wir verhindert, dann entsteht ja nicht das Bild von Gemeinsamkeit, sondern das Bild von Streit.
Spahn selbst könnte jedoch Anlass für weitere Konflikte gegeben haben, denn er stellt mit seinen Äußerungen auch einen bereits erreichten Kompromiss in Frage. So hatte man sich in der Koalition bereits vor Wochen auf eine BAföG-Reform geeinigt. Die Wohnkostenpauschale für Studentinnen und Studenten, die nicht mehr bei ihren Eltern leben, soll von 380 auf 440 Euro erhöht werden. In den kommenden Jahren sollte das BAföG schrittweise dauerhaft auf das Niveau der Grundsicherung angehoben werden. Ob dies nun in Frage steht, ist unklar. Kritik kommt vom Deutschen Studierendenwerk. Die junge Generation komme bei Spahns Thesen unter die Räder, erklärte der Vorstandsvorsitzende Matthias Anbuhl. Wer eine Milliardensumme für einen Tankrabatt ausgebe und gleichzeitig an Bildungschancen sparen wolle, agiere leistungsfeindlich und zukunftsblind. Eine florierende Wirtschaft werde es ohne hochqualifizierte Fachkräfte nicht geben. Spahn verwies auf das bisher von der schwarz-roten Koalition Erreichte.
Was besser geworden ist, ist die innere Sicherheit. Wir haben die Bundespolizei, wächst weiter an den Hauptmann, an den Bahnhöfen, an den Flughäfen, hat mehr Befugnisse, auch digitale Ermittlungsbefugnisse, um schneller Täter fassen zu können. Das Thema Energiepolitik, Technologieoffenheit, Heizungsgesetz, wieder technologieoffen, Verbrennerverbot in Brüssel abschaffen, um 50.000 Jobs in Deutschland im ersten Schritt schon zu sichern. Wenn der Verbrenner bleibt als Option, sichern wir 50.000 Jobs.
Unterdessen trüben sich die Konjunkturaussichten weiter ein. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer, DIHK, erwartet für das laufende Jahr ein Wirtschaftswachstum von nur noch 0,3%, wie die Welt am Sonntag berichtet. Zum Jahreswechsel war die DIHK noch von 1% Wachstum ausgegangen. Das fehlende Wachstum der letzten Jahre mache sich mehr und mehr bemerkbar, so Unionsfraktionen. Chef Spahn. Die Kaufkraft sei seit 2019 nicht gestiegen. Jeden Monat gingen 10.000 Industriejobs verloren. Das schlage sich nun auch in den Sozialsystemen und im Haushalt nieder. Es bleibe bei dem einfachen Grundsatz, man könne nur so viel Geld ausgeben, wie man einnehme. Deutschland brauche mehr Wirtschaftswachstum. Dafür müsse die schwarz-rote Koalition in den nächsten Monaten die Weichen stellen.
Absehbar gibt es kein Plus bei Elterngeld und BAföG, so Unionsfraktionschef Jens Spahn im Bericht von Markus Pindur. Es war in Tschechien eines der Aufregerthemen der vergangenen Tage. Erstmals wurden die Sudetendeutschen zu ihrem traditionellen Pfingsttreffen in ihre frühere Heimat eingeladen, auf Initiative tschechischer Versöhnungsgruppen. Das Treffen in Brünn stieß auf viel Zustimmung, aber auch Kritik. Vertreter der Regierung blieben fern und der rechte Koalitionspartner verurteilte die Veranstaltung. Marianne Allweis fasst das Wichtigste von diesem Treffen zusammen.
Der Sound des Sudetendeutschen Tages erfüllt am Pfingstwochenende die Brünner Innenstadt und die Messehallen. Die Vertriebenen und ihre Angehörigen pflegen die Tradition böhmischer und mährischer Volkslieder. Gernot Ofner in seiner berühmten farbenfrohen Tracht aus der Wischauer Sprachinsel südlich von Brünn ist dankbar für die Einladung nach Tschechien.
Wir waren am Abend in einem Lokal, ein kleines Weinlokal, und wir mal gegangen sein. Es ist eine junge Frau nachgegangen und hat sich gesagt, sie möchte sich entschuldigen für die Leute, die da was das Negative bringen. Wir haben fast nichts mitbekommen überhaupt. Und sie freut sich so, dass wir da sind und es ist schön.
Am Messestand des Wischauer Vereins erzählt der Tscheche Rudolf Zofal seine Geschichte. Er lebt in der Nähe von Brünn ins Neumo, früher Snaim. Eine Großmutter war Deutsche, ein Teil seiner Familie wurde vertrieben.
Also wir sind da mit unseren Verwandten, den haben wir vor 3 Jahren gefunden über Facebook. Eine unglaubliche Freude. Und andererseits ist es sehr traurig, dass die Leute so überzeugt werden, dass wir etwas Schlechtes machen. Ja, das ist überhaupt keine Drohung, das sieht man rundherum. Ich verstehe das überhaupt nicht.
Nazisti!
Am Rande des Sudetendeutschen Tages wird immer wieder protestiert, wie seit Jahren bei tschechisch-deutschen Gedenk- und Versöhnungsveranstaltungen. Die Demonstranten bezeichnen die Vertriebenen pauschal und weiterhin als Nazis und unterstellen Restitutionsforderungen. Organisatoren sind rechte und linke Kleinparteien. Aus lokalen Protesten hatte eine rechte Regierungspartei eine landesweite Debatte angestoßen, mit Billigung des populistischen Premiers Andrej Babiš. Der Senatspräsident wie auch der Staatspräsident erklärten sich dagegen solidarisch mit dem Versöhnungsfestival Meeting Brno, das die Landsmannschaft eingeladen hat. Das Treffen sei eine ermutigende Botschaft in schweren Zeiten nach einem langen Weg deutsch-tschechischer Diskussionen, erklärt Markus Söder in Brünn. Als bayerischer Ministerpräsident ist er Schirmherr der Sudetendeutschen.
Das ist ein historischer Tag, meine Damen und Herren. Heute ist es ein Tag der Zukunft, ein Tag der Hoffnung und ein echtes Friedensangebot. Ich gehe soweit für ganz Europa. Danke, dass wir heute da sein dürfen, meine Damen und Herren.
Alles Leben ist Begegnung, so lautet das Motto in Brünn. Diese Begegnungen sind für den Vorsitzenden der Sudetendeutschen Landsmannschaft Bernd Posselt wichtiger denn je, angesichts von erstarkendem Nationalismus und Populismus in vielen Ländern Europas, auch in Deutschland.
Nur mutige Menschen können sich versöhnen. Hass und Krieg schüren kann jeder Idiot. Wir Sudetendeutschen und unsere vielen tschechischen Freunde, wir stehen an der Seite der Mutigen. Die Idioten werden verschwinden. Die Mutigen, die Friedlichen, denen gehört die Zukunft.
Aus Brünn waren das Eindrücke von Marianne Allweis. Das 79. Filmfestival in Cannes ist gestern zu Ende gegangen und am letzten Tag drehte sich alles um die Gewinnerfilme. Jan Tussing blickt zurück auf die Preisverleihung und die Gala.
This year's Palme d'Or has been selected.
Die Goldene Palme wurde in diesem Jahr ausgewählt, um Licht und Verständnis auf die Diversität dieser Welt zu bringen, sagte der diesjährige Jurypräsident Park Chan-wook. Und das in einer wunderbaren, kunstvollen Weise.
Christian Munjus Fjord.
Christian Munju erzählt in Fjord die Geschichte eines streng religiösen Ehepaars, das in einen kleinen Ort nach Norwegen zieht und dort für seinen Glauben angefeindet wird. Weil bei einer Tochter in der Schule blaue Flecken auftauchen, werden die Eltern beschuldigt, ihre Kinder zu schlagen. Sie müssen sich vor Gericht verantworten, ihnen werden alle 5 Kinder weggenommen. Munjus Drama handelt von bürokratischer Verbohrtheit, aber auch von religiösem Fanatismus.
L'état du monde aujourd'hui n'est pas, disons, la meilleure.
Regisseur Christian Munju ist nicht stolz, seinen Kindern eine solche Welt zu hinterlassen. Der rumänische Filmemacher wurde in diesem Jahr schon zum 2. Mal mit der Goldenen Palme für den besten Film ausgezeichnet.
Today the society is split.
In seiner Dankesrede betonte der rumänische Filmemacher, wie zersplittert und radikalisiert unsere Gesellschaften seien. Sein Film sei ein Plädoyer für mehr Empathie und mehr Toleranz und weniger Fundamentalismus.
Any kind of fundamentalism?
Der 2. Preis, der große Preis der Jury, ging in diesem Jahr an den russischen Regisseur Andrei Zwiaginzew für seinen Film Minotaurus. Der im Exil in Paris lebende Russe porträtiert in seinem Thriller eine russische Gesellschaft, die unter der Diktatur Putins jegliche Menschlichkeit verloren hat. In seiner Dankesrede richtete sich Andrei Zwiaginzew direkt an den russischen Präsidenten, der seiner Ansicht nach für den Ukraine-Krieg verantwortlich sei. Millionen junger Menschen auf beiden Seiten der Grenze wollen, dass die Massaker aufhörten, so Zwiaginzew. Und der Einzige, der das Abschlachten beenden könne, sei der Präsident der Russischen Föderation. Auf der Preisverleihung der 79. Filmfestspiele von Cannes wurden in diesem Jahr ungewöhnlich deutliche Worte gegen Kriegstreiber und machthungrige Despoten gesprochen. So kritisierte der polnische Regisseur Paweł Pawlikowski, dass wir in einer Welt lebten, in der immer mehr Menschen glauben, sie hätten Recht. Und das sei erschreckend.
And because we live in a world where more and more people are absolutely convinced that they're absolutely right. And it's scary.
Der einzige deutsche Film im Rennen um die Goldene Palme war der Spielfilm Das geträumte Abenteuer von Valeska Griesebach.
The jury prize goes to.
Dafür wurde die deutsche Regisseurin in diesem Jahr mit dem Preis der Jury ausgezeichnet, der drittwichtigsten Auszeichnung in Cannes. In ihrem dreistündigen Drama erzählt die Wahlberlinerin die Geschichte einer bulgarischen Frau an der Grenze zur Türkei und die einem Freund hilft, der in die Fänge der Mafia gerät. Das Porträt einer korrupten Gesellschaft am Rande Europas.
Thank you so much.
Damit geht in Cannes ein Festival zu Ende, dem es gelungen ist, relevant zu sein und Politik und Kunst zu verbinden. Mit einer Botschaft, die wichtiger nicht sein könnte. Wir müssen alle mehr zuhören und uns Menschen öffnen, die anders denken als wir. Cannes 2026 war eine klare Forderung nach mehr Toleranz und Empathie.
Jan Tussing war das über die Gewinnerfilme in Cannes. Und um 18.35 Uhr kommen wir jetzt zum Sport mit Julian Tilders.
Ja, guten Abend auch von mir. Erstmal schauen wir nach Paris zum Tennis. Die French Open haben heute angefangen und Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev hatte in der ersten Runde keine große Mühe. Guido Ringel berichtet.
Job erledigt, nicht geglänzt beim ersten Auftritt in Paris in diesem Jahr, aber zum glatten Dreisatzsieg hat es dennoch gereicht. Alexander Zverev war nach rund 2 Stunden weiter, steht erst einmal in der 2. Runde der French Open. Nach seinem Erfolg gegen den Franzosen Bonzi, der wurde zwar von den französischen Tennisfans massiv unterstützt als Nummer 98 der Welt, aber war er gegen den Favoriten Zverev nicht in der Lage, das Match ausgeglichen zu gestalten. Und so ist diese immer schwierige Auftakthürde bei einem Grand-Slam-Turnier gemeistert. Der Hamburger ist nach seiner Pause wegen der Rückenprobleme drin im Turnier und kann nach einem soliden Auftritt locker reingehen in die nächste Runde.
Außerdem spielt heute auch noch Yannick Hanfmann. Im Radsport läuft der Giro d'Italia und auf der flachen 15. Etappe, da hatten sich die Sprinter eigentlich mal wieder hohe Chancen ausgerechnet, aber schon wieder kam es anders. Holger Gersker.
Trotz vieler Chancen hat es noch keinen einzigen sogenannten Sprint Royal um den Tagessieg gegeben. Völlig überraschend auch nicht in Mailand. Waren es bisher vor allem Stürze in der Sprintvorbereitung, die ein klassisches Finale der schnellsten Männer verhinderten, verpokerten sich in der Olympiastadt die Sprinterteams und schafften es letztlich nicht, die 4 Ausreißer des Tages einzuholen. So schaffte der Norweger Fredrik Dversen es den größten Erfolg seiner Karriere. Das vom Franzosen Paul Manier angeführte Feld kam 5 Sekunden nach dem Etappensieger an. Auf dem teilweise engen Stadtkurs wurden die Zeiten für die Gesamtwertung schon vor der letzten Runde genommen. Damit geht Jonas Vingegaard aus Dänemark als souveräner Spitzenreiter in die letzte Giro-Woche. Der zweimalige Tour de France-Gesamtsieger hat fast 2,5 Minuten Vorsprung auf Afonso Ladio aus Portugal und rund 3 Minuten auf den Österreicher Felix Gall.
Rüber zum Handball. Der SC Magdeburg ist deutscher Meister. Das steht seit Donnerstagabend schon fest. Und der Kater nach der großen Party bleibt tatsächlich aber aus. Magdeburg gewinnt heute bei den Rhein-Neckar-Löwen. Frank Martin.
Auch im ersten Spiel nach dem Gewinn der deutschen Handballmeisterschaft bleibt der SC Magdeburg auf Erfolgskurs, gewinnt die Auswärtspartie bei den Rhein-Neckar-Löwen am Ende mit 33:30. Vor den 10.500 Zuschauern in der Mannheimer SAP-Arena rutschte Magdeburg gut hinein. Die Begegnung führte schnell mit 3:1 nach den ersten 30 Minuten mit 17:13. Auch im zweiten Durchgang blieb der SC Magdeburg am Drücker. Die Rhein-Neckar-Löwen versuchten zwar noch einiges, kamen in der Schlussphase noch einmal heran. Doch Magdeburg zeigte in dieser Phase Nerven, Klasse und gewinnt am Ende 33:30. Erfolgreichster Werfer beim SCM, Felix Klar, der Schwede, mit 7 Toren.
Im Reitsport trifft sich traditionell die Elite in Aachen. In diesem Jahr, weil im August auch die Reit-WM dort stattfindet, aber nur in abgespeckter Version beim CIO mit einem reinen Springturnier, das Richard Vogel gewinnt. Markus Tepper.
Sieg im Großen Preis von Aachen für Richard Vogel. Der Favorit hat geliefert vor knapp 40.000 Zuschauern im großen Reitstadion der Aachener Söhrs. Blieb Vogel, der aktuelle Europameister, im Sattel von United Touch in 2 Umläufen und im Stechen ohne Fehler. Platz 2 durchaus überraschend für den Argentinier José María La Roca mit Finn Lente. Sophie Hinners aus Sittensen auf Sinclair machte den deutschen Erfolg mit ihrem 3. Platz komplett. Mit einem Preisgeld von 1,5 Millionen Euro, davon eine 500.000 für den Sieger, gehört der Große Preis von Aachen zu den höchst dotierten und schwierigsten Springprüfungen der Welt.
Markus Tepper über das Springreitturnier beim CIO in Aachen. Noch zum Motorsport und genauer gesagt zur Formel 1. Heute Abend steht der Große Preis von Kanada an. Lena Bergmann blickt voraus.
Schon das dritte Jahr in Folge geht George Russell auf seiner Lieblingsstrecke in Kanada von der Pole Position ins Rennen. Der Mercedes-Pilot schlug seinen Teamkollegen und WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli am Samstag nicht nur im Sprint, sondern verwies ihn auch beim Qualifying auf Rang 2. Antonelli ist seinerseits auf der Jagd nach dem vierten Rennsieg in Folge. Ähnlich wie im Sprintrennen dürfte es auch über die lange Distanz also zum harten Duell der Mercedes-Fahrer kommen. Verfolgt werden die Silberpfeile von den beiden McLaren auf Platz 3 und 4. Insbesondere Weltmeister Lando Norris hat die Geschwindigkeit, um Mercedes unter Druck zu setzen. Mit Nico Hülkenberg auf Startplatz 11 hofft das Audi-Werksteam erneut in die Punkteränge zu fahren.
Informationen von Lena Bergmann zur Formel 1. Der große Preis von Kanada in Montreal startet um 22 Uhr deutscher Zeit.
Das waren Informationen von Julian Tilders aus unserer Sportredaktion. Besten Dank dafür. Damit enden die Informationen am Abend. Ich bin Stefanie Rode. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen entspannten Abend.